Gesellschaft von heute auch dauerhaft finanzieren zu können und die zusätzlichen Lasten bewältigen zu können. Diese Frage stellen wir, und über diese Frage möchte ich zu Ihnen sprechen. Es ist die Frage, schaffen wir das mit mehr Wertschöpfung, nochmal Wachstumskräfte in unserer Gesellschaft zu entfesseln? Schaffen wir es, ohne Wohlstandseinbußen und mit sozialem Zusammenhalt die nächsten Jahrzehnte so erfolgreich zu gestalten, wie all die Jahrzehnte, die hinter uns liegen? Und man hört oft in der Gesellschaft, ja, die besten Zeiten liegen hinter uns und wir wollen Ihnen als Freie Demokraten Mut machen und Ihnen sagen, die besten Jahre für Rheinland-Pfalz, sie können vor uns liegen. Wir können Rheinland-Pfalz zu einem Gewinner der digitalen Wirtschaft machen. Dieses Land kann eines der modernsten werden in den nächsten Jahren und wir können heute damit anfangen, die Grundlagen für Wohlstand und soziale Sicherheit in den nächsten Jahrzehnten zu legen. Das ist das, was wir Freie Demokraten meinen, wenn wir sagen, German Mut, schaut mutig in die Zukunft, packt die Aufgaben an, die Zukunft, meine Damen und Herren, sie kann genauso großartig sein wie die Jahrzehnte in Frieden und Wohlstand, die hinter uns liegen. Wenn wir darüber sprechen, was sind die Weichen, die wir stellen müssen, dann liegt vieles auf der Hand. Wir müssen investieren, so wie unsere Vorfahren das gemacht haben, die Generation vor uns. Wir müssen investieren in Verkehrsinfrastruktur. Es darf nicht sein, dass dauerhaft der Stau auf den Brücken unsere Wirtschaft bremst, Unternehmer frustriert. Ich war neulich bei einem Handwerksbetrieb hier in der Südpfalz. Er sagte mir, ich hatte immer 30 Mitarbeiter, jetzt habe ich nur noch 15. Und er sagte, der einzige Grund dafür ist eine Brücke, die Rheinbrücke bei Wörth, weil ich das nicht finanzieren kann, dass meine Mitarbeiter jeden Tag 2 Stunden im Stau stehen. Meine Damen und Herren, diese Probleme, sie sind virulent überall. Schiersteiner Brücke an anderen Stellen in Rheinland-Pfalz. Wir diskutieren sie zu lange. In den nächsten Jahren, meine Damen und Herren, müssen wir diese Probleme lösen. Gegenwärtig geht es uns gut. Die Europäische Zentralbank hat Europa zugeschüttet mit Geld. Dort, wo die Probleme schlummern, marode Brücken, defekte Infrastruktur, Staus, sind alles zugeschüttet mit Milliarden und Milliarden und Milliarden. Das alte europäische Rezept wirft so viel Geld auf die Probleme, dass keiner sie mehr sieht. Aber es ist wichtig, diese Probleme anzugehen, denn irgendwann muss das ganze Geld auch wieder eingesammelt werden, denn die Altersvorsorge gegenwärtig, Sie wissen das alles, sie schmilzt dahin wie Schnee in der Sonne. Und wenn wir uns darauf ausruhen und nur Erntedankfeste feiern und glauben, das sei alles hart verdientes Geld von heute, was die Europäische Zentralbank uns so zubläst, dann glaube ich, stellen wir die Weichen nicht richtig für die Zukunft und dann verspielen wir sehr viel Zukunft. Und deswegen wollen wir diese Themen angehen. Wir ernsthaft reden über Verkehrsinfrastruktur und uns nicht damit begnügen, dass das Mittelmaß in Rheinland-Pfalz Standard wird. Jedes Jahr verrotten in diesem Bundesland Verkehrsinfrastrukturwerte im Wert von 20 Millionen Euro, weil weniger investiert wird, als für den Erhalt notwendig wäre. Meine Damen und Herren, das kann sich ein Land auf Dauer nicht leisten. Deswegen sagen wir, die großen Verkehrsachsen müssen weiter ausgebaut werden. Wir brauchen gleichen Zugang zu den großen Verkehrsadern und wir müssen auch Brücken in Ordnung bringen und dort, wo Menschen miteinander verbunden werden wollen und müssen, auch über den Neubau von Brücken nachdenken. Der Rhein ist die Lebensader Deutschlands und vor allen Dingen die Ader der Wertschöpfung des Landes Rheinland-Pfalz. Es macht keinen Sinn, Menschen voneinander zu trennen. Es macht Sinn, Brücken zu bauen, um sie miteinander zu verbinden. Und eine Partei muss das offen und mutig ansprechen. Und das sind wir, die Freien Demokraten. Und wenn wir über Infrastruktur reden, dürfen wir heute uns nicht verlieren in der Frage, welche Straße, welche Brücke. Es muss auch darüber nachgedacht werden, wie gehen wir eigentlich mit dem großen Zukunftsthema Nummer 1 um, der Digitalisierung. Die Frage, wie gehen wir mit dem Breitbandausbau? Rheinland-Pfalz ist heute das Land der Funklöcher und der zusammenbrechenden Netze. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer versuchen sich heute mit Behelfsantennen den Zugang zum Nervensystem der Welt zu schaffen. Das, meine Damen und Herren, darf auf Dauer nicht Standard in Rheinland-Pfalz werden. Und wenn ich höre, dass die Landesregierung plant, auf der E-Basis von einem altmodischen Kupferkabel eine mittelprächtige Breitbandausstattung in den nächsten 10 Jahren hinzubekommen, sage ich Ihnen, das Mittelmaß darf nicht Standard in Rheinland-Pfalz werden. Der beste Breitbandausbau auf der Grundlage von Glasfaserverkabelung ist gerade gut genug für Rheinland-Pfalz. Wir wollen geht es um viel. Die erste Halbzeit auf dem Weg zur Digitalisierung, meine Damen und Herren, Deutschland hat ziemlich gewonnen. Die zweite Halbzeit ist jetzt die entscheidende für unser Land. Da wollen wir dafür sorgen, dass wir als Gewinner auf diesem Weg hervorgehen. Da geht es nicht nur um die Frage, können Computerunternehmer oder ein paar, die sich mit der digitalen Wirtschaft beschäftigen, da ein gutes Geschäft machen, sondern es geht letztlich um die Frage, bleibt Lebensqualität und Wohlstand in der Fläche erhalten? Es ist gerade für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz von entscheidender Bedeutung. Sie werden ohne Zugang zum Nervensystem der Welt keine Dienstleistungen in der Fläche mehr anbieten können. Manche dachten, naja, wenn man in der Eifel ein schönes Hotel für Wochenendausflug hat, das reicht schon aus, da ist man von dieser modernen Businesswelt abgetrennt. Heute sagen mir die Leute, selbst die Familien kommen am Wochenende nicht mehr, wenn sie mit den Kindern 3 Tage dort verbringen. Die können 3 Tage nicht ins Internet und sagen am Sonntag zu Mama und Papa, das war aber langweilig. Meine Damen und Herren, wir müssen diese Themen sehr ernst nehmen. Und es geht auch um die Frage, bleibt die Wirtschaft, unsere Industrie erhalten? Wie viel haben wir darüber gesprochen in der Finanzkrise, dass wir stolz sind auf die Industrie in Deutschland, weil sie uns über diese Querelen und die Turbulenzen der Finanzkrise hinweg Sicherheit und Wohlstand gegeben hat? Viele Produkte, die wir heute in der Industrie herstellen, sie stammen in Wahrheit aus der Kaiserzeit. Automotive, Chemie, Maschinenbau. Es sind die Erfindungen, die großen Schritte, die man in der Industrialisierung gegangen ist, die heute noch die Wertschöpfung von unserem Land bestimmen. Stellen Sie sich vor, keine Automobilindustrie in Deutschland. Wo stünden wir? Auch hier in der Region. Auch wir sind abhängig von Chemie, die ein großer Zulieferer auch von Automotive ist oder von Daimler in Wörth. Und meine Damen und Herren, wenn man genau hinschaut, was dort passiert in den nächsten Jahren, dann weiß man, wie wichtig das Thema Breitbandausbau und Digitalisierung ist. Es gibt beim Auto 2 Unterscheidungsmerkmale, die ein deutsches Auto von einem anderen Automobil, das irgendwo in der Welt produziert wird, unterscheiden. Das eine ist der Motor, der Verbrennungsmotor. Wir haben die besten Motoren und die beliebtesten Autos auf der ganzen Welt. Das andere Unterscheidungsmerkmal ist das Design, das Aussehen. Meine Damen und Herren, der Motor wird demnächst durch den Elektromotor abgelöst. Deutschland investiert sogar dahin und subventioniert es in diese Richtung. Und dann bleibt ein Unterscheidungsmerkmal übrig, und das ist das Design, meine Damen und Herren. Und dann stellt sich die entscheidende Frage, wird die Welt mehr bezahlen für ein deutsches Auto mit gleichem Motor wie das indische, das chinesische, weil es anders aussieht? Werden wir unsere hohen Sozialabgaben, unsere hohen Sozialkosten, unsere hohen Löhne dadurch generieren können? Oder werden wir an Absatzmärkten verlieren? Und diese Frage ist keine triviale, es ist die Frage nach Wohlstand in Zukunft, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen wir ernst nehmen, wenn Unternehmenschefs wie Herr Zetsche sagen, wenn wir am Ende des Digitalisierungsprozesses das Betriebssystem liefern, haben wir in der Automobilindustrie in Deutschland gewonnen, meine Damen und Herren. Und deswegen, wenn man solche Sätze ernst nimmt, dann darf man sich nicht wie die Landesregierung ausruhen, 5 Jahre lang sich nicht mit digitaler Infrastruktur beschäftigen und am Ende einer Legislaturperiode den Menschen beruhigend sagen, wir machen in den nächsten Jahren ein bisschen was. Nein, nicht ein bisschen was. Das Beste brauchen wir, so schnell wie möglich. Das Beste, meine Damen und Herren, ist für Rheinland-Pfalz geraten. Über Bildung sprechen. Wir haben jetzt wieder Berichte gehört. Wir wissen, Deutschland hat einen Fachkräftemangel, wir haben eine niedrige Geburtenrate und stellen uns die Frage, wie können wir eigentlich die ganzen Facharbeitskräfte künftig generieren? Wo kommen die her? Und die Berichte sagen uns, in Deutschland ist es immer noch so, dass die Herkunft von Kindern, das Einkommen der Eltern, der soziale Stand und die Nähe zur Bildung der Eltern entscheidend sich auswirken auf den Bildungserfolg von Jungen und Mädchen. Und wir haben uns mit dieser Frage intensiv befasst in den letzten Jahren. Und ich sage Ihnen, diese Kinder besuchen alle die gleichen Schulen. gleichen Grundschulen, Realschulen plus, Gesamtschulen, Gymnasien. Und trotzdem kommen wir in dieser Frage nicht weiter. Und ich sage Ihnen, der entscheidende Grund, warum wir in dieser Frage nicht weiterkommen, ist, weil wir übersehen, dass die entscheidenden Bildungsjahre im Leben eines Menschen die Lebensjahre 3 bis 6 sind. Und wir reden in Deutschland immer noch, auch die Landesregierung, von Kinderbetreuung, mein Gott. Man ist zufrieden mit der Kinderbetreuung, mit dem Ausbau des Betreuungsangebots. Aber wir sagen Ihnen, sicher, sauber, satt ist kein Bildungsangebot für die entscheidenden Bildungsjahre eines Menschen. Wir wollen finanzieren. Aber dazu will ich Ihnen zwei Dinge sagen. Erstens, wollen wir uns ernsthaft in der Gesellschaft nicht den Menschen zuwenden, die Bildungschancen brauchen, weil wir sagen, wir haben kein Geld dafür? Und zweitens, meine Damen und Herren, ich bin selbst Mitglied im Kreistag Südliche Weinstraße und gerne Kommunalpolitiker auch, war auch einige Jahre hier im Stadtrat Landau. Und ich erinnere mich an die letzten Haushaltsberatungen, da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie können wir eigentlich immer mehr Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter finanzieren. Ich schlage uns einen vor, dass wir künftig diesen Weg nicht weitergehen und das Geld nicht in Reparaturbetriebe investieren, sondern in frühkindliche Bildung stecken, damit von vornherein jeder Junge, jedes Mädchen gleiche Chancen hat. Realschule Plus besser ist als Realschule Minus. Manche wollen Hauptschulen wieder einführen, andere überlegen, ob man die Gesamtschulen, die jetzt erst aufgebaut worden sind, wieder abschafft und vielleicht noch eine ganz andere Schulform etabliert. Ich schlage uns auch in diesem Bereich vor, dass wir Schluss machen in Deutschland mit der Diskussion, wie wir Schule organisieren und endlich mal anfangen, weniger über die Schilder an den Schulgebäuden zu reden, sondern vielmehr über das, was in den Schulen stattfindet und vor allen Dingen dafür sorgen, dass Unterricht überhaupt wieder mehr stattfindet. Auch dringend, wenn wir erkennen, dass die Welt und der Arbeitsplatz künftig digital werden, den Anfang zu machen, um von der analogen Schule in die Schule 4.0, ins digitale Lernen, übergehen. Auf der Welt gibt es inzwischen schon digitale Bildungsangebote für 3-jährige Kinder. In Deutschland haben wir nicht angefangen, Tablets einzuführen. Wir führen Organisationsdiskussionen. Ich habe neulich eine Diskussion in Mainz teilgenommen, eine halbe Stunde lang über die Frage, wie soll die Schulbuchausleihe der Zukunft aussehen. Ja, meine Damen und Herren, sind sich denn alle hier im Raum sicher, dass es in 10 Jahren noch Schulbücher gibt? Sie sehen doch die Menschen mit Kindle und diesen ganzen digitalen Lesemedien. Warum wollen wir das unseren Kindern vorenthalten? Die Schule muss moderner werden, sie muss umgestellt werden auf die Schule 4.0, digitalisiert werden. Dort muss investiert werden. Schluss mit den Diskussionen der 70er und 80er Jahre. Fangen wir an, unsere Inhalte zu verbessern und dafür zu sorgen, dass jede Schule die Möglichkeit hat, das beste Bildungsangebot zu haben. Rheinland-Pfalz kann in den nächsten 5 Jahren dafür sorgen, dass wir die modernsten frühkindlichen Bildungseinrichtungen, die modernsten Schulen, die modernsten Hochschulen in ganz Deutschland haben. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. Dafür ist kein Geld da. Das ist bei jeder Diskussion. Das haben wir alle. Nun, wer mich kennt, weiß, ich habe mich ein paar Jahre mit dem Haushalt beschäftigt. Und diese Geschichten, dass der Staat kein Geld hat für Bildung und kein Geld für Infrastruktur, das glaube ich nicht so schnell, weil ich die Zahlen kenne. Ich will mal Folgendes sagen. Als die Große Koalition in Berlin angefangen hat, da war kein Geld da. Und als sie dann sich zusammengesetzt hat und jede Partei ihre Wünsche auf den Tisch gelegt hat, da waren plötzlich 300 Milliarden dafür, Mütterrente, Frühverrentung, in einer Gesellschaft, die Fachkräftemangel hat. 300 Milliarden, um ein Erntedankfest zu feiern, all diese Leistungen sind weg, wenn man sie bekommt, meine Damen und Herren. Sie führen diese Gesellschaft aber nicht in die Zukunft der nächsten Jahrzehnte. Und deswegen wäre es richtig, endlich wieder anzufangen, nicht nur Erntedankfeste zu feiern und Konsumausgaben im Haushalt in die Höhe zu schießen, und die Investitionen zurückzudrängen, sondern jetzt muss auch mal wieder investiert werden. Wir verfrühstücken die Zukunft, wenn wir das ganze Geld ausgeben, das uns die Europäische Zentralbank schenkt. Das ist nicht alles hart verdient. Das ist auch ein Teil unserer Altersvorsorge, der hier als Vorschuss gezahlt wird, um die Eurokrise zuzudecken. Nutzen wir das Geld, damit wir auch soziale Sicherheit im Alter schaffen, dass wir Arbeitsplätze schaffen, die digitale Infrastruktur in Ordnung bringen in Deutschland, damit Wertschöpfung und Wohlstand in den nächsten Jahrzehnten genauso gewährleistet sind wie heute, meine Damen und Herren. Das muss man erkennen. Konsum runter, Investitionen hoch, dann wird der Haushalt laufen. Beschäftigt hat, weiß genau, was ich meine. Die schwarze Null von Herrn Schäuble sagt nicht viel aus. Sie können einem Unternehmen eine ausgeglichene Bilanz haben. Wenn Sie allerdings die Maschine verrotten lassen, nicht mehr investieren, wenn Ihre Infrastruktur 20, 30 Jahre alt ist und Sie jeden Umsatz nutzen, um die Gehälter in die Höhe zu schrauben, dann, meine Damen und Herren, sind solche Unternehmen nichts für die Zukunft, sondern für den Insolvenzrichter. Und deswegen, das darf in Deutschland so nicht weitergehen, dass Parteien sich Wahlgeschenke finanzieren auf Kosten der Zukunft junger Generationen. Und weil wir so eine niedrige Geburtenrate haben, meine Damen und Herren, geht es in Wahrheit nicht nur um die Jungen, sondern es geht auch um die ältere Generation. Denn wenn die Jungen nicht die Möglichkeit haben, ihren eigenen Wohlstand zu erwirtschaften und die zusätzlichen Lasten der Altersvorsorge zu tragen in unseren Sicherungssystemen, dann wird die Gesellschaft gespalten. Dann driftet sie auseinander. Und deswegen, eine Partei muss die Frage stellen, wo kommt der Wohlstand von morgen her? Und wenn die anderen nur über die Verteilung von heute reden, bieten wir uns als Alternative. Rheinland-Pfalz kann mehr. Es ist ein modernes Bundesland. Manche sind erstaunt, auch wenn sie von Berlin oder aus anderem Ort auf uns schauen und sehen, wie viel Modernität, wie viel Bereitschaft auch die Zukunft anzugehen in diesem Land steckt. Wir haben schon viele Krisen in diesem Land gelöst, indem wir uns Technologien zugewandt haben, weltoffen waren. Wenn Sie das Beispiel der Weinwirtschaft nehmen, Winzerinnen und Winzer, die in den 70er Jahren mal vor großen Fragezeichen standen, die Keller voll, die Absatzmärkte weggebrochen. Man hat sich neuen Wegen zugewandt, in der Welt rumgefahren, haben sich die Dinge angeschaut und haben sich nicht gesagt, wir können alles besser, es wird eh nichts mehr, sondern die haben sich die modernen Technologien ins Land geholt, weiterentwickelt. Heute spielen wir ganz vorne mit diesen technologischen Fragen. Und das, meine Damen und Herren, muss in allen anderen Bereichen auch so gehen. Die Lösung für Probleme, sie heißt Bildung und Offenheit für Technologie und Forschung. Und eben nicht Angst vor der Zukunft. Was wird sie uns bringen? Sich zurückzuziehen, neue Zukunftstechnologien aus dem Land zu schicken. Die Begeisterung von Frau Lemke für den Abzug der Biotechnologieforschung der BASF. Ich kann sie nicht teilen, meine Damen und Herren. Ich kann die Freude über verlorene Zukunftschancen mit solchen Politikerinnen nicht teilen, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen wir uns auch. Forschung und Entwicklung in Rheinland-Pfalz viel zu niedrig sind für die Bedeutung dieses Wirtschaftsstandorts. Wir wollen es nicht mehr beklagen. Wir wollen es ändern, mein Land. Wir wollen es ändern und wollen dafür sorgen, dass dieses Land ein Land wird, in dem neue Technologien eine einzigartige Willkommenskultur vorfinden. Wir haben heute die Situation, dass Start-ups, digitale Start-ups, Unternehmensgründungen, die aus einer Idee heraus, Sie kennen das weltweit, zu Milliardenunternehmen werden. In sehr geringem Prozentsatz hier in Rheinland-Pfalz entstehen. 40% der digitalen Start-ups entstehen in Berlin. 1% im Land Rheinland-Pfalz. Die Länder haben etwa gleich viele Bürgerinnen und Bürger. Wir haben einmal gelächelt über Berlin. Die haben halt keine große Wirtschaftskraft. Die haben nicht die Industrie wie bei uns am Rhein. Wir haben eben Vorteile, die sind halt so. 40% der Gründung der neuen Wirtschaft dort, 1% in Rheinland-Pfalz. Damit können wir uns nicht zufrieden geben. Und deswegen muss die nächste Legislaturperiode des Rheinland-Pfälzischen Landtages eine Legislaturperiode des Aufbruchs, der Investition, der Freude über den Wandel werden. Und die Begeisterung der Menschen muss da sein, weil darin die Chancen für die nächsten Jahrzehnte liegen, meine Damen und Herren. Und darauf Lust zu machen, ist die Aufgabe einer freien demokratischen Partei. Wir haben uns zum Motto gemacht, schauen wir nach vorn, weil wir der Überzeugung sind, dass der Blick zurück nicht immer schön ist. Er führt einen auch nicht immer auf die richtigen Wege. Und wenn man zurückschaut und sieht, wie viel Geld verbrannt worden ist, Fehlinvestitionen, Sie kennen die Beispiele alle. Ich spreche immer vom Dreiklang, politisch organisiert, subventioniert. Sie wissen, wovon ich rede. Ich brauche die Stichworte gar nicht zu nennen. Und deswegen sagen wir, in den nächsten Jahren muss eine Rückbesinnung des Staates auf seine Kernaufgaben wieder entstehen. Wir müssen uns auf die Kernaufgaben Infrastruktur und Bildung konzentrieren. Der Staat muss sich aber auch auf seine Kernaufgaben innere Sicherheit und Justiz konzentrieren, weil die Menschen das von der Politik erwarten. Diese Situation, die wir erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten, hat Menschen stark verunsichert. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Köln, die massenweise Straftaten sehen und hinterher berichten, ja, wir haben alles gesehen, wir konnten es aber nicht aufschreiben, weil das war zu viel und wir zu wenig. Und dann haben wir das beobachtet und beobachtet. Das, meine Damen und Herren, verunsichert Menschen, weil sie sich fragen, ist der Staat an dieser Stelle eigentlich noch handlungsfähig? Kann er uns noch die öffentliche Sicherheit und Ordnung bieten, die man braucht, um sich in einer Gesellschaft wohlzufühlen? Und diese Themen sind ernst zu nehmen. Und ich habe mit dem Innenminister Roger Lemitz, das ist einer der wenigen Sozialdemokraten, die mit anderen Parteien noch diskutieren, unterhalten und ihm gesagt, Herr Lemitz, warum haben Sie nicht in Rheinland-Pfalz schon längst mehr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingestellt? Er sagte mir, wissen Sie, verstehen wenig von Rheinland-Pfalz. Ich sagte ihm, erklären Sie es mir. Er sagte, wir haben in Rheinland-Pfalz nur eine beschränkte Anzahl an Ausbildungsplätzen für Polizeibeamte auf der Polizeischule in Hagen. Ich sagte ihm, Herr Lemitz, wir hatten vor der Flüchtlingskrise 1,7 Millionen Überstunden bei der Polizei. Wir haben auch keine Flüchtlingsunterkünfte. Und wenn der Staat die nicht hat und welche braucht, muss er welche bauen. Und so wie man Flüchtlingsunterkünfte bauen kann, meine Damen und Herren, kann man auch Ausbildungsplätze für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bauen. Dabei geht es nicht um irgendeine Kleinigkeit. Es geht letztlich um die Frage, ob die Menschen das Gefühl haben, dass das Recht im Land einheitlich vollzogen wird. Wir brauchen mehr Polizeibeamte, wir brauchen mehr Personal bei der Justiz. Es darf nicht passieren, dass man das Gefühl hat, dass wenn wir als Deutsche falsch parken oder wenn wir beim Arzt etwas länger warten mussten und dann ein Protokoll bekommen, dass es dann heißt, ja, da können wir keine Ausnahme machen, wo kommen wir denn dahin? Und auf der anderen Seite sehen, dass Polizeibeamte sagen, da waren massenweise Straftaten, wir haben sie alle gesehen, aber wir hatten keine Zeit, das zu dokumentieren. Wir sind halt einfach zu wenig. Meine Damen und Herren, dann driftet eine Gesellschaft auseinander. Es kann nicht sein, dass der Rechtsstaat konsequent und strikt für die einen gilt und die Großzügigkeit aus Pragmatismus bei den anderen waltet. Das verschärft faktisch das Vertrauen. Die Populisten, die kommen und sagen, auf den Staat könnt ihr euch eh nicht mehr verlassen und die Politik kann es eh nicht mehr im Griff. Und deswegen muss eine grundlegende Veränderung in der Gesellschaft entstehen. Nein, es muss keine grundlegende Veränderung in der Gesellschaft entstehen, sondern wir müssen uns wieder auf das zurückbesinnen, was diese Gesellschaft stark macht und was der Maßstab allen Handelns des Staates sein muss. Und das ist der Rechtsstaat, die einheitliche Vollziehung des Rechtsstaates, meine Damen und Herren. Das ist der Schlüssel zur Lösung, um den Menschen auch klarzumachen, es gibt für die Probleme, die wir heute haben, eine ganz klare Antwort. Und die liegt im Recht, in unserer Verfassung, in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und nirgendwo sonst. Und man macht sich Sorgen um Europa. Ja, wir sind glühende Europäer. Ich habe auch in diesem Raum der laufenden Euro-Krise wiederholt über Europa gesprochen und Ihnen auch klar gemacht, wo mein Herz schlägt und was für eine innere Überzeugung ich davon habe, dass wir unser Glück gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als Deutsche niemals finden können, wenn wir uns etwa von Frankreich abspalten und die europäische Integration in Frage stellen. Deswegen muss der europäische Weg der deutsche Weg bleiben. Er hat uns 70 Jahre Frieden beschert. Die Auseinandersetzung mit anderen Völkern über Fragen des Handels, aber auch der Recht, des Rechts und der gemeinsamen Werteordnung, diese Auseinandersetzung, so mühsam sie sein mag, so anstrengend es manchmal sein mag, die Diskussion, die Debatten und auch die Kompromissfindung zu erleben, so wertvoll ist dieser Dialog, weil es in Wahrheit die Alternative zu der kriegerischen Auseinandersetzung der letzten Jahrhunderte ist. Mir das Herz, wenn Parteien in Deutschland sich für Wahlen bewerben, die empfehlen, an Grenzen wieder zu schießen. Blutet mir das Herz, wenn man leichtfertig sagt, wie Herr Gauland, dass wir das Elend, das wir dadurch anrichten, eben ertragen müssen und eine Zeit lang wegsehen müssen. Meine Damen und Herren, es wird immer leicht gesagt, in eine Richtung zu schießen, aber ganz schnell wird dann in beide Richtungen am Ende doch geschossen und deswegen ist es uns sehr wichtig, über diese Themen mit aller Ernsthaftigkeit und aller Deutlichkeit auch zu sprechen. Aber wenn wir Europa retten wollen und wenn wir einen Beitrag leisten wollen, dass dieser Weg, der gut und richtig ist, von den Menschen auch auf Dauer mitgetragen wird, dann muss Europa wieder das werden, was es sein sollte, nämlich ein Raum der Freiheit und des Rechts, meine Damen und Herren. Es kann nicht richtig sein, dass in jeder Krise in Europa die gemeinsamen Rechtsvorschriften als erste Maßnahme außer Kraft gesetzt werden. Das war in der Euro-Krise falsch und es ist auch jetzt in der Flüchtlingskrise falsch. Der Maßstab in Europa muss wieder sein. Die gemeinsam gefundenen Abkommen, sie müssen zunächst einmal eingehalten werden und nicht einseitig durch Regierungen außer Kraft gesetzt werden, ohne dass die Regierung eine Alternative vorlegt. Man mich ja, was wollen Sie denn damit sagen? Ich sagte, naja, zunächst einmal gilt in Europa das Recht, das man gefunden hat. Man kann diskutieren, ob Dublin verbesserungswürdig ist. Ich glaube ja, aber zunächst einmal ist das die Regel, die man uns gegeben hat für den Fall der Krise. Und dann sagte man, einer sagte zu mir, ist das denn Ihr Ernst? Mich hat das schwer getroffen. Weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn wir uns schon die Frage stellen, ob das europäische Recht überhaupt noch eine Option ist, meine Damen und Herren, wundern wir uns dann, dass rechte Ränder immer stärker werden. Selbstverständlich muss das Recht eine Option sein in Europa. Und selbstverständlich müssen diese Dinge wieder in den Parlamenten diskutiert werden. Wir können doch nicht so weitermachen, dass Regierungen im Hinterzimmer über uns bestimmen, weil man uns nicht mehr für mündig genug hält, diese Dinge selbst mitzugestalten. Die Deutschen wollen mehrheitlich Europa. Aber sie wollen kein Europa der Willkür und des Chaoses. Sie wollen ein Europa der Freiheit und des Rechts, so wie wir freien Demokraten es erkämpft haben und wie wir es auch immer wieder verteidigen werden. Man wird aus manchem Chaos auch wieder Ordnung, wenn man sich auf die Rechtsvorschriften besinnt, meine Damen und Herren. Wir haben hier einen Massenzustrom von Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und man muss sich schon wundern, dass man als erste Erklärung gehört hat, das wäre eine super Lösung für unseren Fachkräftemangel in Deutschland. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, in Wahrheit. Und all diejenigen, die gesagt haben, wir haben jetzt den Auftrag, all die Flüchtlinge dauerhaft in unsere Gesellschaft zu integrieren, haben offensichtlich wenig Verständnis dafür, was die Genfer Flüchtlingskonvention ist. Die Genfer Konvention gibt Menschen, in deren Land Krieg herrscht, vorübergehend Schutz in anderen Ländern. Aber selbstverständlich müssen die Flüchtlinge wieder zurück in ihr Land. Und nicht aus Hartherzigkeit, sondern aus der Logik der Genfer Flüchtlingskonvention heraus. Meine Damen und Herren, wer soll denn Syrien aufbauen am Ende des Krieges dort, wenn nicht die Syrer? Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, wenn die Syrer hier bleiben und dauerhaft integriert werden. Wer kann denn ausschließen, wir wünschen uns es nicht, aber wer kann denn ausschließen, dass irgendwann an einer anderen Stelle der Welt wieder ein Krieg herrscht und dort Menschen wieder auf der Flucht sind, an deutschen Türen anklopfen und sagen, wir brauchen vorübergehend Schutz, sonst können wir unser Leben nicht retten. Wenn wir dann sagen, wir können das in Zukunft nicht mehr machen, weil wir jetzt alle Syrer dauerhaft bei uns integriert haben, dann wird das dem Geist der Flüchtlingskonvention nicht recht, meine Damen und Herren. Und deswegen muss man unterscheiden zwischen Flüchtlingen, zwischen Asylbewerbern, und auch sonstigen Zuwanderern in unsere Gesellschaft. Und wenn man diese Unterscheidung erstmal wieder klar vornimmt, dann ist manche politische Debatte über dauerhafte Integration von Flüchtlingen oder gar dieses Gerede von, wir integrieren die zuerst und dann schicken wir sie wieder zurück, was kein Mensch verstehen kann. Oder diese Träumerei, Frau Lemke sagt, nach 5 Jahren werden wir unsere Sozialkassen füllen. Meine Damen und Herren, das ist alles albern. Die Wahrheit müssen wir erkennen. Vorübergehenden Schutz zu gewähren, heißt kein dauerhafter Integrationsauftrag, sondern ein vorübergehender Schutzauftrag. Und sagen, Herr Wissing, jetzt soll die Krise für uns eine Chance werden. Wen von den Flüchtlingen kann ich denn jetzt ausbilden und meinen Betrieb integrieren? Die Wahrheit ist, niemand kann die Frage beantworten. Und der Grund liegt nicht darin, dass das nicht geht oder dass man keine Fantasie hätte, sondern der Grund ist ausschließlich in einer Entscheidung der Bundesregierung zu sehen, sich mit einem Zuwanderungsgesetz nicht von dem Jahr 2017 zu befassen, meine Damen und Herren. Das ist der einzige Grund, warum ich die Frage beantworte. Wir waren 1997, Peter Cäsar damals, in den Bundesrat bereits ein Zuwanderungsgesetz eingebracht haben, um den Menschen zu sagen, diejenigen, die wir hier gebrauchen können in unserem Arbeitsmarkt, die bereit sind, sich zu integrieren nach unseren Regeln. Denn wer soll denn die Regeln festlegen, nach denen wir Zuwanderung haben wollen, wenn nicht wir selbst? Es geht um unser Land. Dass man den Menschen klare Regeln gibt, damit jeder weiß, wenn ich hier eine Ausbildung beginne, dann kann ich unter diesen und diesen Kriterien hier in Deutschland bleiben. Es ist schön, wenn Menschen zu uns kommen wollen und hier leben wollen, hier sich integrieren wollen, hier arbeiten wollen. Es gibt auch Deutsche, die wollen lieber im Ausland sein, manche leben lieber in Mallorca, andere in Amerika. Aber wir freuen uns auch, wenn Menschen gerne bei uns leben, denn wir brauchen Fachkräfte in dieser Gesellschaft. Aber dann muss man endlich auch mal erwachsen werden in Deutschland und sich trauen, Regeln dafür aufzustellen und nicht so zu tun, als sei es gleichgültig, wer hierher nach Deutschland kommt. Meine Damen und Herren, wir können Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme uns nicht leisten, wir brauchen aber dringend Zuwanderung in unseren qualifizierten Arbeitsmarkt. Zu Rheinland-Pfalz, weil es geht bei aller Bedeutung der Flüchtlingskrise auch im ganz Wesentlichen um die Zukunft dieses wunderbaren Bundeslandes, das nun wirklich einzigartig ist, das aus unterschiedlichen Teilen zusammen sich setzt, die auch teilweise unterschiedlichen Menschenschlag haben, die aber gut zusammengefunden haben. Das Land ist geprägt von einer Mischung aus Global Playern, die bei uns zu Hause sind. Es ist geprägt von landwirtschaftlichen Strukturen, auch ländlichen Strukturen, die wunderbar sind. Das ist ja nicht ohne Grund, dass die Filme, die Heimat gedreht worden sind, hier bei uns in Rheinland-Pfalz. Wir haben eine einzigartige Kulturlandschaft. Wir sind das Weinland Nummer 1. Wir können auch Gründerland Nummer 1 werden in Zukunft. Wir können das Silicon Valley Deutschlands werden, wenn wir dafür sorgen. Oder vielleicht sogar ganz Europas. Es ist völlig egal, ob Sie sich von New York, von Amerika aus, von Berlin aus oder von Rheinland-Pfalz, in Hunsrück oder in der Pfalz ins Internet einloggen, der Zugang zum Nervensystem der Welt, das ist die entscheidende Frage, wo in Zukunft wirtschaftlicher Erfolg stattfinden wird. Und wenn ich mir anschaue, dass wir in allen Bereichen Mittelmaß geworden sind, im Tourismus, Deutschland gut im Tourismus, in Rheinland-Pfalz geht es nicht wirklich voran, dass wir im Bereich des Industriewachstums unter dem Durchschnitt zurückbleiben, obwohl nun die Bedingungen wirklich besser sind, als sie in den letzten Jahrzehnten waren. Und wenn ich mir anschaue, was mit unserer Landschaft passiert ist in den letzten Jahren, durch eine sehr unkoordinierte Art der Umsetzung der Energiewende, meine Damen und Herren, dann spüre ich schon, dass es Zeit ist, in Rheinland-Pfalz die Politik grundlegend neu auszurichten. Die Freien Demokraten stehen zur Energiewende und wir werden, wenn man uns Verantwortung überträgt, alles tun, damit diese Energiewende ein Erfolg wird. Menschen wollen das, wir wollen das auch. Es kann kein Zurück geben in alte Strukturen. Der Blick ist nach vorn gerichtet, die Energiewende soll ein Erfolg werden. Aber meine Damen und Herren, wir haben die windhöfigsten Gebiete in Süddeutschland in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg regiert nicht nur ein grüner Minister, sondern sogar ein grüner Ministerpräsident. In Baden-Württemberg wurde im ersten Halbjahr 2014 ein Windrad ersetzt. Ein Windrad ersetzt. Ein einziges. Baden-Württemberg möchte im Jahr 2020 10% der Energieerzeugung muss bei der generativen Energien aus der Windkraft haben. In Rheinland-Pfalz träumt man von nahezu 70%. Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, die Baden-Württemberger sind clever und wir haben Vorlände. meine Damen und Herren, keine Politik gegen die Gesetze der Naturwissenschaft machen. Sie können Gesetze im Landtag verabschieden auf der Grundlage der Verfassung, niemals aber die Naturgesetze der Physik außer Kraft setzen. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass wir alleine mit der Windenergie die Energiewende schaffen werden. Inzwischen ist das tot subventioniert, es findet kaum mehr Innovation statt. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, müssen wir wieder die Kräfte des Wettbewerbs in Gang setzen, um den besten regenerativen Energieträger und nicht den staatlichen Einheitsenergieträger von Frau Lenke umzusetzen. Und die wir offen ansprechen jetzt für die nächsten Tage. Es geht um viel. Es geht um die Frage, ziehen wir uns zurück in Lethargie, träumen wir uns Politik zurecht oder fangen wir wieder an zu gestalten? Politik ist ein Abwägungsprozess, meine Damen und Herren. Jede politische Entscheidung hat Vor- und Nachteile. Wenn diese Abwägungsprozesse nicht mehr stattfinden, weil den Menschen nur noch Märchen erzählt werden und Träume erzählt werden, dass wir den Fachkräftemangel mit unqualifizierten Flüchtlingen lösen können, dass wir die Energiewende alleine mit Windkrafträdern schaffen, dass alle Probleme sich in Luft auflösen und dass wir mit unserer schwarzen Null in die Zukunft bestens gerüstet sind, obwohl wir nicht mehr investieren, meine Damen und Herren, dann gibt es irgendwann ein bitteres Erwachen. Und es gibt eine Alternative dazu. Wenn man die Weichen jetzt richtig stellt, können die nächsten Jahre glückliche Jahre, ja Jahrzehnte werden. Es kann zu Wachstum führen, zu Fortschritt führen. Es kann wieder neue Chancen geben für die Menschen. Krankheiten können leichter geheilt werden. Es können gute Jahre werden, meine Damen und Herren. Wir müssen nur erkennen, dass wir etwas dafür tun müssen. Und Politik sich nicht im Verwalten beschränken darf, sondern wieder gestalten muss in diesem Land, meine Damen und Herren. Und dafür stehen wir Freie Demokraten bereit. Wir werden diese Überzeugungen nach der Landtagswahl keinem Ämtern opfern. Wir werden uns in Rheinland-Pfalz nur einer echten Reformregierung anschließen. Die Freien Demokraten werden nicht um des Regierungswillens all diese Kernbotschaften, die ich Ihnen heute gesendet habe, verraten. Wir stehen für unser ein konkretes Angebot für die nächsten Jahrzehnte in diesem Bundesland. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die Dinge vorangetrieben werden, wenn Sie uns Ihre Stimme schenken. Und ich sage Ihnen zu, die Stimme für die Freien Demokraten ist auch eine Stimme Richtung Berlin, dass man es mit der Sozialdemokratisierung des Landes nicht übertreiben darf und, meine Damen und Herren, dass es eine Alternative für Demokraten gibt, wenn Menschen unzufrieden sind mit großen Koalitionen. Und diese Alternative für Demokraten, meine Damen und Herren, das sind die Freien Demokraten. Sie können uns beim Wort nehmen.